Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken für alles, was ich jetzt hier durch euch schon erlebt habe. Es ist schön, hier zu sein. Und ich freue mich für euch. Ich soll ein bisschen was erzählen von zu Hause. Ich wohne in Gedern. Ja, das ist am Vogelsberg. Das ist keine Schande, wenn man nicht weiß, wo und was das ist. Ach so, ja, Almut kommt daher. Und das sagt schon alles. Und ich arbeite noch so zur halben Zeit in Steinau. Und wenn ich das Steinau jetzt so vor Augen habe, dann bin ich ganz traurig. Und wenn ich euch vor Augen habe, dann freue ich mich wieder. Es ist wirklich so. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Wir sind ganz arg. Ja. Steinau ist eine Gemeinde, 70 Jahre, entstanden aus einer Familie, die eine Fabrik hatte und die sich Leute heranzog aus dem Osten und aus dem Ruhrgebiet. Und diese Geschwister, die haben sich in Steinau wohlgefühlt. Ganz klar, die haben ihre Heimat verloren und haben in Steinau eine neue Heimat gewonnen. Aber es war dann eben auch so, wie immer es die Ältesten und der Chef sagte. Und ich erlebe die Gemeinde so quasi, ich sag mal, als mundtot. Jetzt sind die Eltern und die Großeltern gestorben und die Kinder, die jetzt alle so im meisten Alter sind wie hier die meisten, die sind weg mit ihren Kindern. Umso mehr freue ich mich, dass ihr hier seid. Ja, mehr möchte ich jetzt gar nicht so sagen. Eins bewegt mich noch. Wenn ich hier so rumschaue, muss ich fragen, stört euch meine Krawatte? Mich stört sie. Also wenn du möchtest, schenke ich sie dir. Ich habe noch eine. Ach ja, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen besser. Ja, ihr Lieben, ich soll euch etwas erzählen, etwas predigen, etwas unter dem Thema Lernen, so habe ich es weitergegeben. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch anfügen soll. Es ist so ziemlich alles gesagt. Ja, aber ich denke, wir leben auch von der Wiederholung. Und ich hoffe, dass der Geist Gottes uns aufhilft und immer wieder neue Aspekte zeigt. Der Predigende ist gar nicht so arg wichtig, das sage ich jetzt mal grundsätzlich, sondern der Hörende ist viel wichtiger und lebendiger, hoffentlich. Naja, wir haben schon gehört vom Hebräerbrief. Ich frage mich immer wieder, warum werden diese Geschichten uns überliefert, denn sie sind ja für uns. Warum werden uns so viele Begebenheiten erzählt und nahegebracht, so viele Menschen beschrieben? Ich bin überzeugt davon, dass all das, was so in der Bibel steht, dass es ein Zeugnis ist, das Glauben wecken soll. Aufgrund dessen, was wir da lesen und was wir auch stückweise begreifen, dürfen wir Mut fassen. Dürfen wir Glauben fassen. Denn das steht fest für uns Menschen, dass wir von unserem Wesen her suchende Menschen sind. Und wir wollen wachsen. Und wir wachsen, wenn wir lernen. Das ist in der Bibel schon so verankert und das soll immer wieder auf uns rüberkommen und das soll uns immer wieder Mut machen für den nächsten Schritt. Das heißt also wirklich, dass diese Texte Begebenheiten für uns sind. Und dass so diese Texte uns zur Verheißung werden, dass es sinnvoll ist und gut ist, zu glauben, zu wachsen, zu lernen. Ich lese jetzt den Text vor, den du schon von den Namen her, ist eine ganze Liste im Hebräerbrief. Ich möchte einen herausnehmen, und zwar den Abraham. Ich hoffe, dass die Geschichte vom Abraham bekannt ist. Naja, nun, ich weiß ja nicht. Es gibt ja auch immer wieder Geschwister und Menschen, die neu reinkommen. Ja, aber ich sehe es gut. Und da sagt der Hebräerbeschreiber, und das ist seine Interpretation, aus Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde. Und er brachte seinen einzigen Sohn dar, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Und zu diesem Isaak wurde gesagt, nur was von Isaak stammt, soll deine Nachkommenschaft heißen. Er hielt nämlich dafür, dass Gott mächtig sei, der Abraham, so sagt es, so sieht es der Hebräerbriefschreiber. Er hielt es nämlich dafür, dass Gott mächtig sei, auch von den Toten zu erwecken. Also wenn wir uns das jetzt so vor Augen halten und unter dem Thema Glauben wachsen sehen, wachsen lassen sehen, dann müssen wir sagen, der Glaube und dieses Lernen, das ist nicht unbedingt nur ein Gefühl. Das ist auch kein Zustand. Das ist auch nicht unbedingt ein Enthusiasmus oder nur ein Enthusiasmus, in den wir manchmal so hineingeraten, wo wir manchmal ausflippen möchten. Glaube, Leben, Lernen und Wachsen, das ist ein Weg. Ein Weg, das ist Bewegung. Der Abraham macht uns das so vor. Stellen wir uns doch mal vor, diesen armen Kerl. Der Abraham, 3 Tage lang, 3 Tage ist der unterwegs gewesen, gewandert. Das ist für mich erstmal schon schwierig. Aber 3 Tage war er unterwegs. Aber jetzt nicht nur, dass er gewandert ist, er hat immer an der Seite seinen geliebten Sohn, sein Kind gehabt, den Isaak. Und den sollte er Gott opfern. Stellen wir uns das mal vor. Und er ist ja nicht nur zum Vergnügen gegangen oder aus irgendeinem Antrieb heraus, sondern Gott hat ihm gesagt, nun, geh, nimm deinen Sohn, geh. 3 Tage lang. Und wenn wir uns das so vorstellen, dass auf der einen Seite der Befehl Gottes war, mach dich auf, nimm dein Kind und geh. Und dass aber auf der anderen Seite Gottes Verheißung war, im Herzen von Abraham. Aus dir und aus diesem Kind will ich ein großes Volk machen. Wenn wir uns das mal vorstellen, dieser Konflikt in ihm. Ich glaube, wir können es uns nicht vorstellen. Auf der einen Seite der Befehl Gottes, auf der anderen Seite seine Verheißung, das Versprechen Gottes. Und das widerspricht sich total. Und in diesem Widerspruch, mit diesem Widerspruch im Herzen, und wenn ich sage Herz, dann ist im biblischen Verständnis das Herz immer die Mitte des Menschen. Also der Kopf und das Gefühl. Kopf und Bauch, Herz. Also mit dem ganzen Menschen, so dürfen wir es uns vorstellen, war der Abraham 3 Tage unterwegs. Das sind Tage gewesen und ich hoffe immer, dass wir das auch immer gleich für uns persönlich nachempfinden. Das sind Tage gewesen, in denen Gottes Wort gegen Gottes Wort standen. Ich kann es nicht anders sagen. Das sind Tage gewesen, in denen der Abraham einen unheimlichen Widerspruch empfunden hat. Und er kämpfte ganz sicher in seinem Herzen. Ich weiß nicht, ob wir das auch schon erlebt haben. Da waren die Gedanken in ihm, dass er sagte, ja, war denn jetzt alles überflüssig? War denn bis jetzt alles, was wir gelebt haben, was ich gelebt habe mit Gott, ohne Bedeutung? Und der riesige Konflikt, wenn ich jetzt gehorsam bin, dann zerstöre ich selbst, was in Gottes Namen begonnen hat. Ich weiß wirklich nicht, ob jemand von uns so etwas schon erlebt hat, in diesem Ausmaß, in dieser Konsequenz und Deutlichkeit. Gottes Gebot macht seine Verheißung zunichte, hier in dieser Situation, in dem, was uns hier gesagt wird. Können wir daraus lernen erst einmal? Ich denke schon. Uns wird hier gesagt, dass Gott souverän ist. Wir haben es, sofern wir es mit dem Gott, der in der Bibel bezeugt ist, haben wir es mit einem souveränen Gott zu tun. Nicht mit einem Gott unserer Fantasien. Wie viele Gottesbilder haben wir? Und wir stellen sie nicht nur neben Gott, oftmals beten wir sie auch an. Gott ist kein Gott, der sich nach unseren Fantasien richtet. Wir sagen, und das hätten wir auch so gerne, ich jedenfalls, dass Gott sich nicht widerspricht. Weil wir so viel Widerspruch erleben in unserem Leben, in unserer Zeit, in unserer Umwelt. Gott widerspricht sich nicht. Wir sagen, Gott weiß alles. Gott führt gerade Wege. Und ich habe so gelernt von der Sonntagsschule an, dass immer wieder vom lieben Gott gesprochen wurde. Ei, ei, so. Der liebe Gott. Das biblische Zeugnis ist sehr anders. Ihr lieben, Gott bringt uns Menschen immer wieder in die Auseinandersetzung. Unser Glaube, unser Ist-Zustand der Erkenntnis und des Glaubens, unser Ist-Zustand des Weges, auf dem wir sind, der kann immer wieder fraglich werden. Gott ist nicht selbstverständlich. Er ist nicht um jeden Preis irgendwie logisch, so dass wir ihn begreifen können. Wir haben hier das Zeugnis, es kann geschehen, auf einmal widerspricht er sich. Auf einmal verlangt er irgendetwas Verheißenes zurück oder verändert es. Haben wir sicher erlebt, dass Gott auf einmal stumm ist. Gerade dann, wenn wir sein Wort so dringend brauchten. Oder dass er uns überfällt. Gerade dann, wenn es uns höchst unangenehm ist und ungelegen kommt. Mit so einem Gott, wie ich ihn jetzt versucht habe zu beschreiben, mit so einem Gott hat sich Abraham eingelassen. Mit diesem Gott ist er, wie gesagt, 3 Tage unterwegs marschiert. 3 Tage. Und er hat sein Liebstes, seinen Sohn, auf dem die Verheißung ruht, sein Liebstes hat er dabei und hat den Auftrag, ihn zu opfern. Ich finde es irgendwie gut, bei aller bei allem anderen, was wir so auch immer wieder empfinden, ich finde es schon gut, dass die Zeugnisse der Bibel uns nicht im Unklaren lassen. Dass sie so realistisch sind, von dieser Seite her gesehen. Ich finde es gut, dass sie uns nicht Honig um den Mund schmieren und Schmus machen. Das machen sie nicht. 3 Tage Konflikt wird uns hier beschrieben. 3 Tage Gebet. Und da hört es auf irgendwo mit enthusiastischer Hochstimmung. Da haben wir es, wie ich schon am Anfang sagte, mit Bewegung zu tun. Da wird uns Bewegung gezeigt. Also, Glauben, wenn wir es lernen wollen, wenn wir es wissen wollen und wachsen wollen, hat offensichtlich mit Bewegung zu tun, aber eben auch mit Bewegung, die einen total erschüttert. Die einen zerrüttet, offensichtlich. Nehmen wir das mal als einen Punkt. Lob und Dank ist das nicht alles. Denn letztlich oder am Anfang müssen wir sagen, ist das nicht das, was den Abraham in Bewegung gesetzt hat. Er war ja in Bewegung. Er wurde jetzt hier nur einen anderen, einen für ihn unverständlichen Weg geführt. Aber das war ja nicht der Ursprung. Zuerst, zuallererst im Leben des Abrahams zu Gott war die Verheißung. Und das finde ich das Tolle, dass Gott immer erst einmal seine Verheißung gibt. Ich meine, das möchte ich generalisieren. Wir meinen ja manchmal auch so, das kenne ich so von den älteren Geschwistern, Entschuldigung, ihr seid ausgenommen, dass immer zuerst das Gesetz da ist. Das Gebot, die Anweisung und dann, naja, nein, auch das ist in der Bibel anders. Zuerst kommt immer die Verheißung und dann spezielle Anweisung. Okay, auf den Weg bringt uns Gott grundsätzlich den Anfang des Weges durch seine Verheißung. Also, die Zusage Gottes zu dir, zu mir, das ist die Grundursache unserer Bewegung. Die Grundursache des Glaubens und des Wachsens auch dann. Es wurden schon so viele Dinge gesungen heute, die hier hineinpassen. Gott sagt eben, wie wir es auch gesungen haben, ich gehöre zu dir. Zu dir ganz persönlich. Ich gehöre zu dir. Und du darfst zu mir gehören. Das ist das Angebot. Wie wir es im Kinderlied gesungen haben. Ob Papa da ist oder nicht. Er ist da. Und da sind wir oftmals wie Kinder geblieben. Das brauchen wir. Die Zusage. Wenn der andere weg ist, der Mensch, den ich vielleicht lieb habe, den ich geliebt habe, Gott ist da. Du gehörst mir. Gott bindet sich an dich. Das ist, glaube ich, noch das allergrößte Wunder, was uns in der Bibel beschrieben wird. Hat es Gott, ich denke es manchmal so, hat es Gott nötig, sich an mich und an dich zu binden? Gibt es da nicht bessere Möglichkeiten, andere Wege? Er tut das. Das ist seine Liebe. Er bindet sich an dich. Und Gott sagt zu dir, du darfst mir gänzlich vertrauen. Und dieser Aufruf, der begegnet uns dauernd in der Bibel, dass Gott so ist und dass wir reagieren dürfen auf diesen Aufruf. Versuch es doch nun mal immer wieder hier zu vertrauen. Hier wieder einen anderen Schritt im Glauben zu gehen. Versuch es. Bleib nicht stehen. Glauben, Vertrauen, das ist Bewegung. Und Vertrauen und Glaube, das fällt uns nicht in den Schoß. würde mal so sagen, das sind Investitionsgüter. Das haben wir. Und diesen Glauben, den wir haben, und das Vertrauen, das wir haben, das dürfen wir investieren, einsetzen. So wie wir sagen, oh, dir möchte ich vertrauen. Dann setze ich es ein. Und dann haben wir manchmal menschlich gesehen auch Enttäuschungen, so dass wir uns getäuscht haben. Und dann sind wir enttäuscht und es ist ja gut, dass wir uns dann nicht mehr täuschen. Ich vertraue dir. Ich investiere Vertrauen in diesen oder jenen Menschen. Ja, wenn ich mich ins Auto setze, investiere ich Vertrauen. Ne? Ich investiere auch Vertrauen, dass andere richtig fahren und dass ich auch selber versuche, richtig zu fahren. Ich bin ja immerhin angekommen, Lob und Dank. Ja, also Vertrauen und Glauben sind Investitionsgüter. Die muss ich einsetzen. Und da darf ich Zuversicht haben, dass sich das vermehrt. Wenn ich wachsen soll, geht es nur so. Es gibt allerdings auch konservative Menschen. Konservative Menschen, das bedeutet ja schließlich, sie leben von den Konserven. Da ist nichts Frisches. Da ist nichts Lebendiges. Da wird eine Büchse nach dem anderen aufgemacht. Naja, also wenn ich wachsen möchte und wenn ich weiterkommen möchte, muss ich es einsetzen, werde ich Neues erleben. Zuerst gilt immer die Verheißung. Das zweite ist sein Gebot, sein Wort. Und das bringt mich immer wieder auf den Weg. Das bringt mich immer wieder in Bewegung. Und da werde ich immer wieder Neues erleben mit dem lebendigen Gott. Und da werde ich wachsen. Abraham, so wird es gesagt, vertraute sich Gott an. Und daraus erwuchs in all dem Konflikt, in all der Zerrissenheit, erwuchs ihm Ruhe und eine doch gewisse Zuversicht, sonst wäre er nicht gegangen. Und diese Zuversicht hielt immerhin 3 Tage an, auf dem langen Weg. Er vertraute Gott und traute ihm alles zu. So sagt es auch der Hebräerbriefschreiber. Er traute ihm zu, dass er aus Leben tot machen kann. So wuchs sein Leben. Paulus würde sagen, so nahm er zu an Glaube, an Liebe und Hoffnung. Gott wird so zu seinen Möglichkeiten, zu seinen neuen Möglichkeiten. Und Gott ist so unsere neue Möglichkeit, wie immer wir es sehen, wie immer wir auch irgendwo in Sackgassen sind. Gott ist neue Möglichkeit. Und Gott wird Leben schenken, über unsere Grenzen hinaus. Das hat er uns zugesagt und das hat sich auch erwiesen. Gott wird seine Verheißungen letztlich erfüllen. Auch da, so viele junge Leute, aber ich darf das sagen als Rentner, auch da, wo wir sterben. Gott wird Neues auferwecken. Immer wieder. Das dürfen wir erleben. Und das ist das Zeugnis der ganzen Bibel. Bei Abraham leuchtete so ein Licht auf. Bei Abraham, so sagt der Hebräerbriefschreiber, da war das schon drin. Und wenn wir zu Jesus Christus schauen, wie er gelebt, wie er gestorben, wie er auferweckt worden ist und wie wir ihn erleben, dann können wir sagen, dieses Licht, das bei Abraham schon da war, das leuchtet in Jesus Christus für uns ganz und gar auf. Jesus ist die ganze Entfaltung des Tuns Gottes. Und alles soll uns einladen. Alles soll uns einladen, wirklich dem lebendigen Gott zu vertrauen. Alles soll uns einladen, wirklich mitten in der Anfechtung, da wo sie kommt, und sie kommt irgendwann ganz sicherlich, dass wir in der Anfechtung wirklich dieses Licht sehen und uns danach orientieren können. Wenn wir so unterwegs sind, wenn wir immer wieder dieses Licht auch in uns haben, ich denke, dann lernen wir. Dann werden wir auch wachsen. Wenn wir so angestoßen sind, immer wieder von den Verheißungen, von dem Versprechen Gottes, dass er dich und mich und dass er uns so lieb hat. Wenn wir so angestoßen sind von dieser und durch diese Verheißungen, dann wird Glaube, Liebe und Hoffnung wachsen. Ich kann nur wünschen, dir und mir, dass Gott zur Entfaltung kommt. Im Konflikt, in der Hochstimmung, in der Tiefe des Alltags, wie auch immer. In der Seele würden wir sagen, und immer wo Seele steht in der Bibel, da meint das Wort im Leben. Seele ist das Leben, ein anderes Wort für Leben. In unserem Leben soll es deutlich werden. Ich habe vorhin gesagt, in der Sonntagsschule haben wir immer wieder vom lieben Gott geredet. Ich denke, das Wachstum, das uns beschrieben wird in der Bibel, in das wir hineingenommen werden sollen, das Wachstum könnte so aussehen, dass wir dahinter kommen, dass dieser Gott, ja, den wir lieben Gott nennen, dass er der Gott der Liebe ist. Das ist ein Unterschied. Dass wir mehr und mehr begreifen und erfahren, unser lieber Gott ist der Gott der Liebe. Und Liebe lässt sich ganz schwer beschreiben, lässt sich nur leben. Ich wünsche es euch, ich wünsche es mir, dass wir immer und immer wieder hineinwachsen in die Größe, in die Weite des Gottes, der die Liebe ist. Amen.